Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas-samai ma'a wa anzala minas-samai ma'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 26. Januar 2021, gleich dem 7. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Sitten und Bräuche im Iran. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Amerikanische Demokratie verblasst. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt würdigt Märtyrer Fakhrizadeh. Erfolgreich getestet, sicherer Quantentransfer von Photonen in Iran. Zarif in Moskau. Russland will vorteilhafte Zusammenarbeit mit Iran festigen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt würdigt Märtyrer Fakhrizadeh. Revolutionsführer Ayatollah Khamenei ist am Montag mit der Familie des herausragenden Nuklear- und Verteidigungswissenschaftlers Märtyrer Mohsen Fakhrizadeh zusammengetroffen. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei würdigte bei dieser Zusammenkunft die herausragenden wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften dieses iranischen Wissenschaftlers in Theorie und Praxis und sagte, die hohe Position, die Gott diesem edlen Mann durch das Martyrium verliehen hat, ist die Belohnung für seine beispiellosen Bemühungen und seine Aufrichtigkeit, und diese Position ist mit keiner weltlichen Position vergleichbar. Die Frauen der Märtyrer sind Teilhaber ihres Lohnes, und wir bitten Gott, seine Geduld und seinen Frieden in ihre Herzen zu senden. Und dass sie mit Gottes Güte und Gnade ihre Bestrebungen gemäß der Würde des Märtyrers fortsetzen können. So das geehrte Revolutionsoberhaupt weiter. Bei diesem Treffen würdigten die Ehefrau und die Kinder von Märtyrer Fakhrizadeh die gefühlvolle und erhellende Botschaft des Revolutionsoberhauptes nach der Ermordung ihres Ehemannes und Vaters Mohsen Fakhrizadeh und hoben die Bedeutung der Märtyrer des wissenschaftlichen Dschihads und deren Vorbildwirkung hervor. Mohsen Fakhrizadeh, Leiter der Forschungs- und Innovationsorganisation des Ministeriums für Verteidigung und Unterstützung der iranischen Streitkräfte und führender Wissenschaftler der Nuklearindustrie, wurde am 27. November 2020 bei einem Terroranschlag in der Nähe von Teheran getötet. Erfolgreich getestet. Sicherer Quantentransfer von Photonen in Iran. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation gab den Beginn des Quantentransfers in Iran bekannt. Ali Akbar Solehi, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, hat am Montagabend berichtet, dass das dritte Experiment für die sichere Quantenübertragung von Photonen von der iranischen Atomenergieorganisation zum Milad Tower mit fortschrittlicher Ausrüstung und den Anstrengungen von inländischen Experten und Forschern des Quantentechnologiezentrums der Atomenergieorganisation erfolgreich war. Er sagte, Diese Technologie könne in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt werden, darunter Telekommunikation, Verteidigung, Bankwesen, Medizin, Computer, Bildgebung, künstliche Intelligenz, Sensoren, Automuhren, Atomuhren, Radar, Biologie und Naturwissenschaft. Im Allgemeinen wird die Quantentechnologie überall dort eingesetzt, wo Informationen verschlüsselt übertragen werden müssen, fügte Solehi hinzu. Der Leiter der Atomenergieorganisation der Islamischen Republik Iran sagte weiter über die Länder, die diese Technologie einsetzen: In Westasien hat noch kein Land einen solchen Test durchgeführt. Nur wenige Länder der Welt wie Österreich, die USA, China, Russland, Indien, das Vereinigte Königreich und Kanada haben auf diesem Gebiet Erfolg gehabt und stark in Quantentechnologien investiert. Die Quantentechnologie ist eine der wichtigsten Technologien des 21. Jahrhunderts, die eine einschneidende Revolution in Wissenschaft und Technologie auslöste. Der Bau von Quantencomputern, Atomuhren, die Früherkennung von Krankheiten und Krebs sowie Quantensatelliten und Radargeräte gehören zu den wichtigen Errungenschaften dieser neuen Technologie. Das Vorhandensein einer angemessenen Infrastruktur und eine zeitnahe Planung veranlassen Iran, diese Technologie in kurzem zeitlichen Abstand von den führenden Ländern der Welt zu erwerben. Iran ist eines der 6 Länder, die diese Technologie besitzen. Zarif in Moskau. Russland will vorteilhafte Zusammenarbeit mit Iran festigen. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif ist heute Dienstag in Moskau eingetroffen. Im Anschluss wird er nach Armenien, Georgien und in die Türkei weiterreisen. Vor seiner Reise nach Moskau besuchte Zarif am Montag Aserbaidschan. Das russische Außenministerium hat gestern in einer Erklärung den Besuch des iranischen Außenministers in Moskau begrüßt und erklärt, dass Russland bereit sei, seine vorteilhafte Zusammenarbeit mit Teheran weiter zu festigen. Die schrittweise Entwicklung einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit sowie die weitere Konsolidierung bedeutender russischer und iranischer Potenziale werden sich nicht nur positiv auf die Bedingungen beider Länder auswirken, sondern auch die Lage im Südkaukasus und im Nahen Osten verbessern und gleichzeitig Frieden und Stabilität in diesen Regionen gewährleisten, hieß es in der Erklärung des russischen Außenministeriums. Das russische Außenministerium betonte, dass Moskau entschlossen sei, die vorteilhaften Beziehungen zu Iran auszubauen und die bilaterale Zusammenarbeit zugunsten der regionalen Stabilität und der internationalen Sicherheit fortzusetzen. Es äußerte die Hoffnung, dass die positiven Entwicklungen in den Beziehungen zwischen Teheran und Moskau in allen Bereichen gestärkt werden. Der Erklärung zufolge werden die Situation in der umstrittenen Region Karabach, der gemeinsame umfassende Aktionsplan JCPOA, des Atomabkommens und die neuesten Entwicklungen in Syrien, Afghanistan und in der Region am Persischen Golf die Schwerpunkte der Konsultationen zwischen den Außenministern Irans und Russlands sein. Das russische Außenministerium stellte zudem fest, dass die gemeinsame Handels- und Wirtschaftskommission der beiden Länder, deren nächste Sitzung später in diesem Jahr stattfinden soll, eine erhebliche Rolle beim Ausbau des bilateralen Austauschs spielt. Die Außenminister Irans und Russlands führten am 24. November 2020 ein Telefongespräch, bei dem sie sich unter anderem über den Bergkarabach-Konflikt und die Umstände des JCPOA austauschten. Bei einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in Baku am Montag sagte Zarif, die Islamische Republik Iran sei bereit, mit der Republik Aserbaidschan zusammenzuarbeiten, um Frieden und Stabilität im Kaukasus zu schaffen. Er erklärte die Bereitschaft Irans zur Zusammenarbeit in allen Bereichen, die zur Schaffung von Frieden, Stabilität und Ruhe im Kaukasus führen werden. Politische Taliban-Delegation in Teheran eingetroffen. Eine politische Taliban-Delegation ist am Dienstag unter Leitung von Mullah Ghani Baradar in Teheran eingetroffen. Die Delegation sei auf Einladung des iranischen Außenministeriums nach Iran gekommen, teilte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh heute mit. Geplant seien Gespräche mit iranischen Regierungsvertretern, darunter Außenminister Mohammad Javad Zarif sowie dem Sonderbeauftragten Irans für Afghanistan, Mohammad Ibrahim Tahirian Fard, über den Friedensprozess in Afghanistan sowie nahestehende Themen, fügte Khatibzadeh hinzu. Tahirian Fard sprach am Montag auch mit dem afghanischen Außenminister Hanif Atmar sowie den Afghanistan-Beauftragten Deutschlands und Russlands über die Entwicklungen sowie den Friedensprozess in diesem Land. USA machen Rückzug bei Sanktionierung der Ansarullah im Jemen. Das US-Finanzministerium gab am Montagabend Teheraner Zeit bekannt, dass es eine einmonatige Befreiung für einen Teil der Sanktionen Washingtons gegen die jemenitische Ansarullah-Bewegung erlassen hat. Nach Angaben des US-Finanzministeriums sind alle Finanztransaktionen, an denen die jemenitische Ansarullah-Bewegung oder Unternehmen und Organisationen beteiligt sind, die zu mehr als 50% im Besitz der Bewegung sind, mit Ausnahme der in Absatz der Befreiungsgenehmigung beschriebenen, bis 0:01 Minute am 26. Februar 2021 von den Sanktionen befreit. In Abschnitt der einmonatigen Ausnahmegenehmigung des US-Finanzministeriums für Sanktionen gegen die jemenitische Ansarullah-Bewegung heißt es, dass die gesperrten Konten von natürlichen und juristischen Personen in Verbindung mit der jemenitischen Ansarullah-Bewegung sowie alle Finanztransaktionen und Aktivitäten gemäß den sogenannten Terrorismusbekämpfungsbestimmungen GTSR der USA von der einmonatigen Befreiung ausgeschlossen sind. Der vom neuen US-Präsidenten Joe Biden nominierte Außenminister Anthony Blinken sagte kürzlich, Washington werde die Einstufung der jemenitischen Ansarullah-Bewegung als terroristische Organisation überdenken. In verschiedenen jemenitischen Provinzen kam es am Montagabend zu Kundgebungen von Millionen Jemeniten zur Unterstützung der jemenitischen Ansarullah-Bewegung. Während der Kundgebung verurteilten die Jemeniten die ehemalige US-Regierung, weil sie die Ansarullah-Bewegung als terroristische Organisation bezeichnet und eine Reihe ihrer Führer sanktioniert hat. In den letzten Tagen ihrer Amtszeit hat die Trump-Regierung die jemenitische Ansarullah-Bewegung in ihre Liste der ausländischen Terrororganisationen aufgenommen und der Bewegung strenge Sanktionen auferlegt. Dies hat in vielen Ländern und bei internationalen Organisationen starke Reaktionen hervorgerufen. Mit der Einstufung der jemenitischen Ansarullah-Bewegung als terroristische Organisation versuchte die Trump-Regierung, den Widerstand des jemenitischen Volkes zu schwächen und die Jemeniten zu zwingen, sich der saudisch geführten Kriegskoalition zu ergeben. Die USA sind ein wichtiger Unterstützer dieser von Saudi-Arabien geführten Aggressorkoalition gegen den Jemen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 3 Grad, Mashhad 0 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandar Abbas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der neue US-Präsident Biden hat wie alle Amtsvorgänger seine Präsidentschaft mit vollmundigen Versprechen zu Hause und an alle Welt begonnen. Doch schon bei Amtsantritt ist allen Beteiligten klar, dass er weder die innenpolitischen Gräben einfach zuschütten noch außenpolitische Richtungswechsel veranstalten können wird. Die Dominanz zionistischer Lobbypolitik über Washingtoner Regenten mindert oder gar beendet auch ein Biden nicht. Die Einzelheiten und Hintergründe beleuchtet der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, im Gespräch mit Pars Today. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Trotzdem hat der israelische Ministerpräsident den neuen US-Präsidenten dazu aufgerufen, ihm, das heißt Israel, ein Mitspracherecht bei der Iran-Politik zu gewähren. Was will Netanyahu genau?
Ja, das ist im Fall von Netanyahu nun wirklich ganz einfach, was er will. Er will keinen Vertrag. Er möchte überhaupt keine vertragliche Regelung. Er möchte das im Grunde sofort Krieg führen gegen den Iran, wenn er das dürfte. Aber mit dem Weggang von Trump sind die Chancen bei null. Schon unter Trump hat er dafür kein grünes Licht bekommen und unter Biden wird er es erst recht nicht bekommen. Aber natürlich wird es anderes Entgegenkommen in den Jahren gegenüber Israel geben, seitens Washington. So ist nun mal die ganze, ich will mal sagen, Deep State-Beherrschung in den USA durch radikal-zionistische Kräfte gestrickt, dass man hier davon ausgehen kann, dass die USA weiterhin israelische Aggression geschehen lassen werden, allerdings nicht mehr in dem Ausmaß, das Trump genehmigt hatte. Und auch im Westjordanland wird es jetzt demnächst etwas langsamer gehen, aber es wird sich nicht ändern. Ja, das ist auch so etwas, was man eben leider betrachten muss.
Herr Hostel, der neue Präsident hat ihn während seines Wahlkampfes immer wieder betont, dass er im Falle eines Wahlsieges zum Atomabkommen mit dem Iran zurückkehren würde. Aber der hat sich auch nicht so dazu richtig geäußert, unter welchen Bedingungen. Und nun kommen die Europäer und stellen Forderungen an den Iran. Also sehr wahrscheinlich wird der Iran nicht auf diese Bedingungen eingehen. Was wird dann aus dem Vertrag?
Der Vertrag wird dann wie bisher sozusagen tief im Koma liegen, wenn man nicht einfach analysieren möchte, er sei mausetot. Und das ist eine schwierige Situation. Tatsächlich hat sich Joe Biden sehr interessant dazu geäußert. Da gab es einen Aufsatz im September letzten Jahres und dann im Dezember ein Interview. Und ich habe hier vor mir einen Beitrag von CNN. Auch das Interview hatte Joe Biden CNN gegeben. Und da ist klar, dass tatsächlich die neue amerikanische Verwaltung unter Joe Biden nicht mehr zu den alten Bedingungen zum Vertrag zurückkehren möchte. Das ist teilweise natürlich, denn da laufen Begrenzungen für spaltbares Material und so etwas, die laufen schlicht aus. Und es war klar bei Abschluss 2015 durch die Obama geführte Verwaltung, dass hier dann tatsächlich in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts nachverhandelt werden müsste. Das ist ja auch sinnvoll, dass man so etwas macht, denn man hat ja den Iran praktisch dazu gebracht, in verschiedenen Jahresfristen, aber mindestens auf 10 Jahre, auf gewichtige Dinge seines friedlichen Atomprogramms schlicht zu verzichten und das Atomprogramm ja auch in wichtigen Punkten um 10 Jahre praktisch zurückzudrehen. Also man kann etwa sagen, Milliardenkosten für den Iran wurden da versenkt. Ja, die wurden also aufgegeben, das, was da erreicht worden ist. Und das alles bei einer Kontrolle, eine 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit Kameras. Da war also nichts zu brechen oder sonst irgendwie und hat der Iran eben auch nicht getan. Ganz eindeutig und das ist amtlich bescheinigt durch die Atomenergiebehörde in Wien. Und diese Dinge sollen jetzt also noch schärfer nachverhandelt werden. Das ist ein Punkt. Aber dann tatsächlich geht es auch um die Verbündeten des Iran. Und da sehe ich hier immer wieder in amerikanischen Beiträgen dazu, auch eben in den Worten von Joe Biden, dass hier die Beziehungen in Libanon, in Irak, nach Syrien und in den Jemen stark reguliert werden sollen. Praktisch soll der Iran seine Freundschaft im Ausland schwächen und sich dadurch angreifbarer machen als vorher. Das war schon immer das Ziel, bevor man einen bewaffneten Konflikt gegen den Iran startet, westlicherseits, israelischerseits, dass man vorher den Iran isolieren wollte. Es ist eine uralte Strategie, das so zu machen. Und das ist hier erneut festgeschrieben tatsächlich, aber jetzt als Bestandteil der Verhandlungen mit dem Iran über die Fortsetzung des Atomvertrages. Und es ist vollkommen klar, dass das für den Iran so eine Art Selbstmordoption ist. Kein vernünftiger Staat lässt sich seine strategischen Partnerschaften wegdiskutieren und kann dann noch hoffen, dass er unversehrt aus den nächsten 10, 20 Jahren internationaler Politik hervorgeht, wenn er weiß, dass die Feinde das Messer wetzen, gelegentlich auch Generäle und wichtige Wissenschaftler umbringen und eigentlich nur hoffen, sie könnten bald möglichst kostenarm dieses Land überfallen.
Herr Hossel, der Iran wird sich selber wahrscheinlich nicht drauf einlassen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass der Druck auf den Iran in Verhandlungen einzutreten wird immer verstärkt. Was wird daraus? Kann das sehr lange dauern oder was meinen Sie dazu?
Ich will vielleicht noch eine Sache nachschieben, die ich auch interessant finde. Das Biden-Team möchte nämlich gerne die Zahl der Vertragsteilnehmer ausweiten. Also es geht darum, dass hier der Iran mit den Vereinigten Staaten, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Europäische Union bisher zusammengesessen hat. Und jetzt möchten die Vereinigten Staaten unter Biden, also möchte Washington, dass auch noch Irans arabische Nachbarn, also Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate mindestens Teil dieses Vertrages werden. Und damit ist ja eindeutig klar, dass diese Staaten ja stark unterwandert, tatsächlich von der CIA aus Washington, dazu bringen könnten, dann, wenn sie Teil des Vertrages werden, hier sehr scharfe Bedingungen zu stellen, gerade in Richtung der Schwächung des Iran und seiner internationalen Freundschaften. Ich erinnere nur noch an den furchtbaren kriminellen Krieg, kann man sagen, der in Jemen geführt wird, aber auch die Ereignisse in Syrien und Irak, die keineswegs positiv sind. Vielleicht auch noch mal ein kurzes Schlaglicht auf den ermordeten Helden, General Qasem Soleimani, der ja zum Zeitpunkt seines Todes vor etwas über einem Jahr gerade unterwegs war in einer Friedensmission, um mit den saudischen Partnern hier darüber zu sprechen, wie man denn die Konflikte eingrenzen könnte, und ist dabei ermordet worden. Und das war ein Rückschlag nicht nur für den Iran, sondern praktisch für den Frieden in der Region. So, wo sind wir dann, wenn das da durchgeht, was das Biden-Team sich wünscht? Es wird die ganze Sache einer Einigung über das iranische Atomprogramm und überhaupt eine Einigung mit dem Iran westlicherseits und von den Verbündeten her in den arabischen Ländern, ich sage nochmal Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, wird immer schwieriger gemacht, weil sich die Forderungen so in die Höhe schrauben und der Iran sich praktisch bis aufs Hemd ausziehen muss auf beiden Bereichen, nämlich im Atombereich muss wieder alles zurückgedreht werden und tatsächlich auch außenpolitisch werden dann also Jahrzehnte, wie soll man sagen, sehr vorsichtiger und sehr erfolgreicher Diplomatie des Iran einfach weggedreht und der Iran steht dann allein da sozusagen und kann außenpolitisch seine Verbündeten nicht beschützen, kann hier nichts tun und kann nicht mehr einwirken. Und das ist immer gesehen worden als ein wichtiger Bestandteil iranischer Sicherheit. Auch westlicherseits hat man immer so argumentiert, wir können den Iran gar nicht angreifen, solange der noch diese engen Beziehungen unterhält. Das ist alles so offensichtlich, dass es eigentlich erschreckt, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass man von der westlichen Seite aus dem Iran nicht Zumutungen vorschlägt, sondern ernsthafte, vernünftige Dinge, über die der Iran auch noch sinnvoll nachdenken darf, und nicht verlangt eine Art Selbstaufgabe.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Sitten und Bräuche im Iran. Bleiben Sie dran!
Ein Blick in die Geschichte Irans bis in die Frühzeit hinein zeigt uns, dass dieses weite Gebiet zu den ersten Siedlungsgebieten des Menschen gehört, als auch zu den Ursprüngen der menschlichen Zivilisation überhaupt. Die verschiedensten Stämme mit ihren individuellen Kulturen, Lebensweisen und Mundarten hatten hier Heimat gefunden. Und Spuren und Funde, die von ihrer Existenz Kunde geben, bilden einen wichtigen Teil des geschichtlichen und kulturellen Erbes der Menschheit. Auch die Region Semnan gehört zu diesen althistorischen und ersten menschlichen Siedlungsgebieten in Iran. Dies als auch die Tatsache, dass in ihr noch heute die alte Sangsadi-Semnani-Sprache mit ihren zahlreichen Dialekten zu Hause ist, führten zu der hohen menschheitsgeschichtlichen und kulturellen Bedeutung Semnans und der Notwendigkeit, dass diese Region und ihr geschichtliches, kulturelles Erbe unbedingt zu schützen und zu erhalten ist.
Wir wollen uns daher heute ein wenig mit der alten einheimischen Semnani-Sprache sowie der dortigen Folklore-Dichtung befassen. Doch zunächst ein wenig Musik.
Volkskundler und Sprachwissenschaftler bezeichnen Semnan als eine Insel der Mundarten und als Wiege einer der ältesten iranischen Sprachen. Ihre Studien führten sie zu dem Schluss, dass die Semnani-Sprache der alten Pahlavi-Sprache, die im Iran des Altertums gesprochen wurde, sehr verwandt ist und dass sie die Zeiten hindurch unangetastet blieb.
Erwähnenswert ist, dass die Semnani-Sprache ihrer Besonderheiten wegen seit alters her die Aufmerksamkeit in- und ausländischer Wissenschaftler auf sich lenkte und sie zu Forschungsarbeiten veranlasste, wie beispielsweise den bekannten Historiker Christensen aus Dänemark, der unter anderem das informative Buch »Die Iraner« schrieb.
Sprachwissenschaftler sprechen von der erstaunlichen Vielfältigkeit, die der Semnani-Sprache innewohnt, weswegen sie auch nicht so leicht zu erlernen ist. Dazu kommt, dass nahezu jeder Ort, jede Stadt und jedes Dorf in der Provinz Semnan seinen eigenen Dialekt hat. Auch wenn die Entfernung zwischen den Ortschaften nur gering ist, sind doch die Semnani-Dialekte sehr unterschiedlich. Das heißt, das Semnani der Bewohner des einen Ortes hört sich völlig anders an als das der Leute des Dorfes gleich nebenan. Grammatisch gesehen ist die Semnani-Sprache im Verhältnis zum Persischen recht kompliziert. Ihre Artikel wegen, die das Persische nicht kennt. Das Semnani kennt ein Maskulinum und ein Femininum und dementsprechend werden natürlich auch die Verben dekliniert. Das ist, wie gesagt, in der allgemeinen persischen bzw. iranischen Sprache nicht der Fall. Ganz abgesehen davon birgt das Semnani einen äußerst reichen Wortschatz in sich. Apropos Wortschatz, viele Begriffe und Ausdrücke gibt es in der Semnani-Sprache, die das Persische nicht enthält bzw. andere Wörter dafür anbietet.
Etliche Sprachforscher sagen, dass das Semnani sprachliche Regelungen enthält, die ihre Wurzeln in den ganz alten iranischen Sprachen, wie in der Avesta-Sprache oder der Parsen und Parther, haben. Und all die vielen Jahrhunderte, die seitdem vergangen sind, erhalten blieben.
Scherzhafte oder auch satirische Redensarten und Anekdoten wie die sogenannten Bon Mots gibt es im Semnani en masse, bezeichnet als Astonek, und natürlich auch jede Menge Sagen, Märchen, Parabeln. Sie alle haben Anteil an dem kulturellen Erbe dieses Landes und gehören zum reichen Schatz der persischen folkloristischen Literatur. Wer sie zum ersten Male erzählte oder aufbrachte, weiß man in der Regel nicht, auch nicht, welche Hintergründe sie haben und seit wann der Volksmund sie kennt. Doch die feinen und oft geheimnisvollen Hinweise, die in ihnen erscheinen, lassen vermuten, dass ihnen ein besonderes soziales oder aber auch zwischenmenschliches Verhalten, das zu tadeln oder aber zu loben ist, zugrunde liegen oder aber eine denkwürdige, bisweilen auch witzige Begebenheit oder Lebenserfahrung. Jedoch dies festzustellen, bedarf separater Studien.
Zu denen uns im Rahmen dieser Beitragsreihe natürlich die Zeit fehlt. Wir begnügen uns daher damit, als Beispiel einer dieser Anekdoten, dieser Astotenex, wie es im Raume Semnan heißt, zu zitieren.
Es ist die Scheralka Astonek. In ihr werden im Rahmen einer feinen Anspielung Faulpelze getadelt. Träge, die in Zeiten der Not klagen, warum haben wir nicht vorgesorgt? Die jedoch, sobald die trübe Zeit vorüber ist, ihre guten Vorsätze vergessen und erneut in Trägheit versinken.
Das ist der tiefe Sinn dieses Astonex. Die Geschichte bzw. Parabel aber, um die es geht, ist folgende. Da war einmal ein Schakal, der im kalten Winter in seiner Höhle lag und vor lauter Hunger zitterte und sich vornahm, wenn der Sommer kommt, werde ich mir einen Windfang über meiner Höhle bauen, Nägel in ihn hineinschlagen und dann Trauben an den Nägeln aufhängen, damit ich im Winter etwas zu fressen habe.
Zu Ihrer Information, in den Ortschaften der Kavir werden auf den Dächern der Häuser Windfänge, genannt Bordgir, angebracht. Sie sorgen in der warmen Jahreszeit für angenehme Kühle im Hausinnern und dienen der kühlen Temperaturen in ihrem Inneren wegen der Frischhaltung von Lebensmitteln. Doch weiter in der Geschichte.
Kurz, so sprach der Schakal und wollte seinen im kalten Winter gefassten Vorsatz, da der Hunger ihn plagte, im Sommer auch wirklich wahrmachen. Als dann der Sommer kam und die Trauben reif geworden waren, tat der Schakal sich an ihnen gütlich. Mit einem Male fiel ihm sein Vorsatz, den er im Winter gefasst hatte, ein. Er legte die Trauben, die er sich gerade ins Maul stecken wollte, ins Gras und wollte noch weitere pflücken, um für den nächsten Winter vorzusorgen. Doch dann überlegte er sich anders und summte vor sich hin.
Schakalke mige, wagir besani. Na, 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 Schakalke helake. شقالکه میگه میخی دو ساته نه 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 شقالکه هلاکه شقالکه میگه انگیرده بستی نه 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 شقالکه هلاکه
ich ein Schakal und Windfang bauen nein nein bin viel zu müde ich ein Schakal und Nägel einhauen nein nein ich bin viel zu müde Ich, ein Schakal und Trauben sammeln? Nein, nein, ich bin viel zu müde.
Abschließend noch einige Sprichwörter, die in Semnan gang und gäbe sind. Hören Sie?
Adame Kari. Du darf mich hinde.
Wer nichts versteht, lacht zweimal. Dies wird im Zusammenhang mit Leuten, die schwer vom Begriff sind, gesagt. Leute, die sich in Gespräche und Angelegenheiten einmischen, von denen sie nichts verstehen. Das erste Mal lachen sie, weil sie wie die anderen lachen. Das zweite Mal, weil sie endlich den Grund für das Gelächter verstanden haben.
Pitpiti resuni rahizom nesha.
Das heißt, geh nicht mit einem Seil, das schnell zerreißt, hinaus, um Reiser zu sammeln und mit ihm zusammenzubinden.
Was besagt, verlass dich in deinem Leben nicht auf Unzuverlässiges, sondern geh deinem Lebensweg gut vorbereitet und sicheren Schrittes.
Khair sab khairi kia dere.
Gutes ist im Hause dessen, der Gutes tut zu Hause.
Mit anderen Worten, Segen ruht auf dem bzw. auf dem Hause dessen, der Gutes tut. Musik
Unsere Beitragszeit ist zu Ende. Darum verabschieden wir uns nun von Ihnen mit den allerbesten Wünschen für Sie und uns alle.
Tschüss. Tschüss.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Andak Andak, auf Deutsch Schritt für Schritt. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Amerikanische Demokratie verblasst. Weiterhin guten Empfang. Der Aufstand vom 6. Januar 2021 in der US-Hauptstadt Washington D.C., der zur Besetzung des Kapitols führte, zeigte erneut die Schwächung der Demokratie und ihrer Grundlagen in den Vereinigten Staaten. Einige amerikanische Theoretiker und Politiker haben den Angriff wütender Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump auf das Kongressgebäude als Zeichen des Verblassens und Niedergangs der Demokratie in den Vereinigten Staaten bewertet. Der neu gewählte US-Präsident Joe Biden bezeichnete dieses Ereignis als direkten Angriff auf die Demokratie. Zu dieser Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen. Eine Entwicklung, dergleichen wir in der Gegenwart nicht erlebt haben. Ein Angriff auf die Geburtsstätte der Freiheit, das heißt auf den Kongress. Ein Angriff auf die Abgeordneten und Sicherheitskräfte im Kongress, die geschworen haben, ihn zu stützen, sagte er in einer Fernsehansprache eine Stunde, nachdem die Angreifer am 6. Januar in das US-Kapitol eingedrungen waren. Der ehemalige US-Vizepräsident und Senatssprecher Mike Pence, der zur Zeit des Angriffs der Aufständischen die gemeinsame Sitzung des Kongresses leitete, in der das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 bestätigt werden sollte, nannte die Ereignisse ebenfalls einen dunklen Tag in der Geschichte der USA und betonte, dass er und seine Kollegen bereit seien, die Verfassung zu verteidigen. In den darauffolgenden Tagen bezeichneten weitere politische Persönlichkeiten und Journalisten den Angriff auf den Kongress als Angriff auf die amerikanische Demokratie. In Wirklichkeit entwickelte sich das Ereignis vom 6. Januar, das als Angriff auf die Demokratie bezeichnet wird, nicht über Nacht oder über eine Zeitspanne von einem Jahr oder 4 Jahren. Demokraten und einige republikanische Kritiker von Trump haben versucht, diesen für den Angriff auf die amerikanische Demokratie verantwortlich zu machen und Trump wegen Aufstachelung zum Aufruhr zu verurteilen. Natürlich hat Trump in den letzten 4 Jahren keine Mühen gescheut, die Grundlagen der Demokratie in den Vereinigten Staaten zu schwächen, um seine Macht zu erhalten und seine Rivalen aus dem Weg zu räumen. Zum Beispiel bezeichnete Trump die jüngsten US-Wahlen als die betrügerischsten Wahlen in der Geschichte, die Demokraten als Landesverräter und die Medien als Verbreiter von Falschnachrichten, Fake News. Er forderte seine Anhänger auf die Straßen zu gehen und damit die Wahlergebnisse zu ändern. Trump hatte auch Ziele wie eine ständige Präsidentschaft im Sinn oder sprach vom Erwerb außergesetzlicher Befugnisse für den Präsidenten. In der Trump-Ära starteten von ihm unterstützte Rechtsextremisten physische oder verbale Angriffe auf demokratische Institutionen in den USA, wobei das jüngste und skandalöseste Beispiel der Angriff auf den US-Kongress war. Trotz alledem hat das Verblassen der Demokratie in den USA nicht erst seit 2017 begonnen, als Trump das Weiße Haus betrat. Vielmehr hat dieser Prozess einen sehr langen Hintergrund. In Wahrheit war die Demokratie schon vor der Gründung der Vereinigten Staaten im Jahr 1776 in den 13 britischen Kolonien in der Neuen Welt, die später einen neuen Staat bildeten, schwach und wackelig. Obwohl es in den Kolonien einige demokratische Einrichtungen wie Verfassung, Parlament und Wahlen gab, war die Demokratie auf eine kleine Gruppe von wohlhabenden Weißen beschränkt. Zu dieser Zeit waren Indianer, schwarze Sklaven und mittellose Weiße sowie Frauen nicht an den demokratischen Prozessen beteiligt. Die Demokratie gerät gleich nach der Gründung der Vereinigten Staaten mit einem republikanischen politischen System in Gefahr. Das anhaltende Wachstum der Macht der Regierung sowie die tiefgreifende politische Korruption im 19. Jahrhundert hatten die junge Demokratie in Amerika geschwächt. In jenen Jahren war diese schwache Demokratie auch von der unmenschlichen Form der Sklaverei in der gesamten Geschichte geprägt, bei der während eines Bürgerkriegs zur Erlangung von Freiheit mindestens 600.000 Menschen getötet wurden. Obwohl Millionen von Sklaven befreit wurden, entwickelte sich nach dem Ende des Bürgerkriegs ein ungerechtes System der Rassentrennung durch das Aufkommen gewalttätiger Strömungen wie dem Ku Klux Klan, der Demokratie und Menschenrechte auf schrecklichste Weise untergrub. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam zu den beiden vorhergehenden Faktoren ein neuer Faktor hinzu. Die beiden vorherigen Faktoren waren die Stärkung der Macht der Exekutive und die Zunahme rassistischer sozialer Einstellungen, die die Demokratie in den Vereinigten Staaten unterminierten. Aber mit dem neuen Faktor, nämlich dem Wunsch, ein Reich jenseits der Grenzen zu schaffen, verstärkte sich dieser Trend. Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Vereinigten Staaten als Republik anerkannt, die mit etwas Nachsicht zu den demokratischen Ländern zählte. Aber um die Wende des 20. Jahrhunderts war die amerikanische Republik auf dem Weg, ein Weltreich zu werden. 50 Jahre nach Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Mitte des Jahrhunderts konsolidierten die Vereinigten Staaten ihr Reich auf dem amerikanischen Kontinent und bildeten gegen Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihr Weltimperium. Die Umwandlung der Republik der Vereinigten Staaten in das Imperium der Vereinigten Staaten brachte demokratische Institutionen wie Wahlsysteme, Kongress und Parteien unter die Kontrolle der intervenierenden Regierung, des abenteuerlustigen Militärs und der internationalen Kapitalisten, was zu einem Phänomen führte, das als Staat im Staate bekannt ist. Die Regierung, die sich aus einer Vereinigung von erfahrenen Politikern, dem Militär und einflussreichen Wall Street-Persönlichkeiten zusammensetzte, gab der Finanzoligarchie eine Vormachtstellung in den Vereinigten Staaten. Durch die großzügige Verteilung von Geldern unter den Politikern kontrollierte die Oligarchie sowohl den Kongress als auch das Weiße Haus, wobei der Erstere Gesetze zugunsten der Finanzoligarchie verabschiedete und das Letztere diese Gesetze zugunsten der Finanzoligarchie umsetzte. Somit wurde eine Regierung, die nach den Worten von Abraham Lincoln, nach dem Prinzip Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk, den Massen dienen sollte, zur Regierung der Reichen über die Armen, um den Interessen der Elite zu dienen. Natürlich gab es in den letzten Jahrzehnten Widerstand gegen die Finanzoligarchie, der darauf abzielte, die demokratische Grundlagen der Vereinigten Staaten zu retten. Zu den wichtigsten gehören die Bürgerrechtsbewegung, die Frauenbewegung zur Gleichberechtigung der Geschlechter, die Bewegung für wirtschaftliche Gerechtigkeit und die jüngste Bewegung, die Black Lives Matter-Bewegung. Mit der Zeit hat jedoch nur die autoritäre politisch-wirtschaftliche Strömung in den Vereinigten Staaten an Macht gewonnen, die über alle Machtinstrumente verfügt und gegen den Willen des Volkes regiert. Daher entspricht die Vorstellung, dass der Angriff auf den US-Kongress am 6. Januar 2021 ein Angriff auf die Demokratie war, nicht den historischen Gegebenheiten der gesellschaftspolitischen Entwicklungen in diesem Land. Wenn ein Datum für den Angriff auf die amerikanische Demokratie festgelegt werden soll, dann muss dies viele Jahre in die Vergangenheit zurückreichen. Als die Ideale der amerikanischen Revolution und die Prinzipien der Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung dieses Landes von betrügerischen Politikern und gierigen Kapitalisten ignoriert wurden und ein Land geschaffen wurde, das sich nun auf diese Weise von innen und von außen im Krieg mit den demokratischen Werten befindet. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.